wir arbeiten direkt mit den Herstellern, wir kennen die alle. Die sind eigentlich kleine Unternehmen, Familienunternehmen. Und wenn ein Label eigentlich gekauft ist oder gekauft sein kann, dann können die Firmen auch so viel Greenwashing wie möglich machen. Es gibt auch für viele privaten Kunden eigentlich gar keinen Fisch, es gibt nur Filets.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Foodshare. Heute wird's très français. Wir haben Yves-Marie Aurelia zu Besuch. Herzlich willkommen vom Fischclub.
Danke sehr und danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir. Grüß dich.
Du bist, und erzählst auch gleich nochmal, was das mit dem Fisch bei euch auf sich hat. Du bist Director of Sales and Merchandising und es ging natürlich auch sehr französisch 2017 los mit dem Austernclub eurer Gründerin von Margot Friocourt. Heute seid ihr schon 12 Leute, habt 2 Läden und noch viele schöne Zukunftspläne, über die wir später sprechen. Was ist das Besondere bei euch? Warum bringt ihr Fisch in die Hauptstadt und auch nach Deutschland?
Ja, so eigentlich ein großer Plan und Projekt von Margot, die, wie du gesagt hast, Maria, so in 2017 angefangen hat. Sie könnte einfach nicht die richtige Austern, die richtige Geschmäcke in Berlin finden, weil sie aus der Bretagne, wo sie ja auch Teil groß geworden ist, so kennt oder kennte, und hat damit eigentlich anfangen, einfach ihre eigene Austern mitzubringen oder ihm zu importieren nach Berlin, so diese Logistikkette einfach geschafft. Und da es eigentlich viel Interesse gab von Restaurants und von privaten Kunden, dann hat sie sich gedacht, ja, vielleicht sollen wir eigentlich was, so etwas mehr machen und Meeresfrüchte und Fisch importieren. So deswegen 2019 Oktober hat unsere erste Karawane geöffnet, und das war eigentlich das Ziel, diese 3 Säulen von Fischclub eigentlich immer zu respektieren, so Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Frische. Wir arbeiten dann direkt mit den Fischern, wir arbeiten direkt mit den Herstellern, wir kennen die alle, die sind eigentlich kleine Unternehmen, Familienunternehmen oder einfach selbstständige Fischer, mit denen wir arbeiten. Wir wollen dadurch diese ganze Kleinfangsystemsektor zu unterstützen, gegen vielleicht die Industriefang zu kämpfen und auch dadurch eigentlich bisschen Informationen auf den Markt bringen, ins Gespräch zu kommen, so dass wir nicht nur eigentlich diese kleine Fang aus Frankreich unterstützen, aber auch die Mentalitäten in der Stadt Berlin, Deutschland, vielleicht auch weltweit, wer weiß, entwickeln und verändern und mehr in Richtung Zukunft, Nachhaltigkeit gehen.
Euer Fisch kommt tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, aus der Bretagne. Das heißt, die meisten eurer Sachen, ihr habt so ungefähr roundabout 26 Fische und Meeresfrüchte im Angebot, kommen tatsächlich alle aus Frankreich?
Ja, genau. Die kommen eigentlich aus den kleinen Herstellern und Fischern in der Bretagne. Ungefähr 10 verschiedenen Lieferanten, Partner, wie die das heißen eigentlich, weil wir wirklich zusammen arbeiten in der Bretagne, hauptsächlich auch in Vendée für die Austern zum Beispiel und ein paar Fische. Das ist eigentlich ja so, dass wir eigentlich diese Szene kennen, diese Atlantikküste auch. Marco hat das Netzwerk auch da entwickelt und wollte dadurch eigentlich auch, ja, was sie eigentlich kennt und ihre Kenntnisse zu Berlin, nach Berlin zu bringen, um wirklich einen Unterschied zu machen. Aber ja, das ist so, dass alle diese Produkte, die wir anbieten, kommen aus Frankreich, Bretagne oder Vendée.
Wie kann man sich denn vorstellen, wie habt ihr die Händler oder die Fischer ausgewählt? Habt ihr das von Deutschland aus koordiniert oder seid ihr hingefahren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Bisschen die beide eigentlich. So die Margaux kennt eigentlich schon die Hersteller für die Lambert-Austern, die wir importieren mit den Fin de Clair zum Beispiel. Und dadurch hat sie eigentlich so ihr Netzwerk gegründet. Wir haben auch Empfehlungen gekriegt, auch getestet. Ich meine wir, aber ich bin schon nur 2 Jahre da mit der Firma. Und die hat eigentlich das so gemacht, dass sie auch gereist ist. Wir sind auch letztes Jahr im Oktober wieder gereist, zusammen mit Margaux, um die Fischer wieder zu treffen, um zu sehen, okay, was passiert wirklich, um dass wir wirklich so realisieren, was wie es ist, eigentlich ein Fischer zu sein, mit den Leuten eigentlich, mit den Partnern wirklich zu sprechen, so viele Fragen wie möglich zu stellen einfach, so dass wir wirklich die ganze Kette verstehen. Und da wir eigentlich direkt mit den Fischern arbeiten, können wir dieses Vertrauen, Beziehung eigentlich schaffen, so dass wir alle die Fragen, die wir haben, sind geantwortet. Wir kennen und wir haben die Schiffe schon gesehen. Wir arbeiten jeden Tag mit denen, so falls wir eine Frage haben, können wir direkt zu den Hersteller eigentlich die Frage stellen und wir kriegen die Antwort so ja in ein paar Stunden. Spätestens in ein paar Stunden. Aber das ist auch ja so, dass wir eigentlich wirklich Hand in Hand arbeiten mit diesen Herstellern, so dass diese ganze Kette korrigiert sein kann, falls ein Produkt zum Beispiel nicht gut ist oder nicht gut eingepackt wurde, dann können wir direkt zu dem Hersteller auch die Fragen stellen oder eine Bewertung geben, so was ist das mit der Makrele heute und dann nächstes Mal ist eigentlich wieder alles besser. Was in der Industrie eigentlich ganz seltsam ist, muss ich sagen, das ist schon so, dass es ungefähr zwischen Fischer und Händler ungefähr 15 Aktoren in der in der Industrie Kette von Fischverkauf. So, wenn man eigentlich einen Fisch in einem Markt, so ich weiß nicht, ich zitiere Rewe oder andere Ketten, das ist eigentlich Carrefour auch in Frankreich oder so, das ist ungefähr eigentlich 15 verschiedene Aktoren. Und am Ende, was bleibt eigentlich für den Fischer? Weil ja, wenn die 15 Aktoren alle eigentlich ihren Umsatz machen wollen, dann bleibt eigentlich was nicht für den Fischer. Und deswegen haben wir auch diese Kette so kurz wie möglich eigentlich gemacht, sodass ja der Fischer auch zu einem fairen Preis seine Waren verkaufen kann.
Und dadurch, dass die Akteure, wie du sagst, tatsächlich radikal einspart und runterdampft, du hast gesagt, eine Säule ist ja bei euch die Frische und du hast im Vorgespräch schon verraten, zwischen Meer und Theke in Berlin liegen genau 48 Stunden, das ist ja krass, also ihr habt tatsächlich überhaupt gar keine TK-Ware, richtig?
Nein, alles ist frisch, alles kommt frisch. Die Waren kommen auch lebendig für ein paar. Taschenkrebs zum Beispiel, die Austern, klar, weil ja, tote Austern sind eigentlich ja tödlich, so das wäre schade. Und wir kaufen eigentlich die Waren 3-mal pro Woche und 48 Stunden nach dem Verkauf, so nach dem Kauf für uns, sind die Waren schon auf der Theke. So, das ist so frisch wie möglich. Eigentlich, wie wir das machen. Es gibt auch andere Wege, aber das ist mit LKW einfach. Das, so die Fischer, die Hersteller, mit denen wir arbeiten, senden eigentlich alle die Waren nach Rungis in Südparis, was die älteste, die größte, die mehr Umsatz eigentlich produziert, die Logistikplattform eigentlich Frankreich und fast Europas ist. Und da sind eigentlich alle die Paletten von den verschiedenen Herstellern so gesammelt auf 1, 2, 3 Paletten. Für Weihnachten ein bisschen mehr, aber dann sind sie eigentlich direkt, so fahren sie direkt nach Berlin oder nach anderen Städten, wo wir eigentlich auch mit Restaurants arbeiten. So, das ist eigentlich, diese ganze Kette ist respektiert und wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass wir keine TK-Waren eigentlich anbieten, weil die Produkte sind eigentlich so frisch, dass wir mit verschiedenen so japanischen Restaurants zum Beispiel arbeiten, die eigentlich die Fische direkt als Sashimi nutzen, weil die eigentlich so frisch sind. So, das ist schon, ja, wir sind eigentlich stolz darauf, dass solche, so Shiori zum Beispiel ist ein super gutes Beispiel, und Shizuku, auch ein anderes Restaurant, Nomuba, die vertrauen uns mit den Produkten und wenn Japaner eigentlich schon ja mit frische Produkte, frische Waren aus dem Meer vertrauen, das sagt schon viel und das freut uns sehr.
Wenn ein japanisches Restaurant bei euch einkauft, ist das quasi auch so ein so ein frisches Label für euch. Wir wollten das Thema Label an sich ja so ein bisschen skippen, aber ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen MSC-Bashing betreiben. Da hattest du Maria ja im Vorfeld, im Vorgespräch auch gesagt, MSC ist so ein bisschen der Teufel. Und, das gehe ich voll mit. Und das ist ganz spannend, vielleicht einfach mal ganz kurz da das aufzumachen, weil du hast schon gesagt, zwischen Fischer und Kunde stehen irgendwie eine Kette mit 10, 12, 15 Akteuren. Und das macht, an der Stelle macht es Sinn zu labeln, meiner Meinung nach. Aber für euch natürlich nicht, weil ihr einfach, ihr seid das Vertrauenssiegel für den Kunden. Und, aber ich hätte trotzdem nochmal kurz deine Meinung zu MSC und zu Label und warum es bei euch nicht zwingend notwendig ist, irgendein den Haaren herbeigezogenes Label zu nutzen.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. So MSC ist der Teufel, habe ich nicht gesagt. Das ist eigentlich Wörter von einem Fischimport-Firma, so Fischimport, Fischverkauf, weil sie eigentlich alles auch in Kopenhagen machen. Die arbeiten nur mit kleinen Schiffen direkt und verkaufen zu vielen Restaurants in Kopenhagen, Dänemark, Nordeuropa. So der hat das uns gesagt und ich hatte so schon meine Meinung über MSC, aber das zu hören ist immer so, also Teufel ist schon ein Wort, das man eigentlich für so ein Label, das so vertraut ist, nicht so oft hört. Und ja, das ist, wie du sagst, das ist eigentlich alle diese Labels-Geschichte. MSC ist auch, war vielleicht auch am Anfang schon vertraubar. Ich muss sagen, so alle die Firmen, die auch klein sind und die wirklich eine Wille haben, die Welt zu ändern, so am Anfang sind immer da. Das einzige Sache, die ich sehe, die eigentlich vielleicht schief gegangen ist, ist, dass es von den Firmen selbst eigentlich finanziert ist. Und wenn ein Label eigentlich gekauft ist oder gekauft sein kann, dann können die Firmen auch so viel Greenwashing wie möglich machen. Das ist auch schade, aber MSC meint nur, dass die Fische eigentlich in den Stock, in den Quota eigentlich gefischt wurden, wie sie gefangen wurden, in wie viele Mengen von was für größere Fische, das ist schon nicht eigentlich gezählt, das ist nicht in Account genommen oder so. So, ja, ich würde sagen, das ist vielleicht schon besser, ein MSC-Produkt zu kaufen als ein Nicht-MSC-Produkt, weil es auch ja kein richtiges Label, wenn es von der Industrie, du siehst kein Fanggebiet auf dem Schild, du siehst auch kein MSC, kein Nichts, dann ist wirklich so, ja, gar nichts kaufen, bitte. Aber es gibt auch, wie du gesagt hast, es gibt auch andere Lösungen, um ein Label zu schaffen. Zum Beispiel, ja, wir haben eigentlich mit Maria schon über diese Pavillon France gesprochen. Das ist ein Label in Frankreich, was die Schiffe bezeichnet, die klein sind und mit nachhaltigen Methoden und die in Frankreich so fischen und die in Frankreich eigentlich registriert sind. So, das ist ein Label, das ich persönlich eigentlich vertraue. Du hast auch Concours Général Agricole, so das ist ein Wettbewerb eigentlich in Frankreich, das jedes Jahr stattfindet, das ich persönlich eigentlich vertraue, weil das Jury ist eigentlich, die Hälfte ist private Kunden, die eigentlich nicht zu gewinnen haben, und die andere Hälfte sind so Akteuren von dem Sektor. Und für jedes Produkt, jedes Jahr, so für Austern, für Wein, für Rotwein, für so Fleisch, alles, alles ist bewertet. Und wenn du so ein Goldmedal zum Beispiel kriegst, das meint, dass dein Produkt auf alle der Produkte, die probiert wurden von dem Jury, ist der beste Frankreichs. Und das meint schon was, weil das diese gemischte eigentlich Jury ist. Ja, das findet statt und das, wir arbeiten eigentlich mit Emmanuel Bourgogne in Vendée, der in 2018 für seine Austern, die Claire de Jade, eigentlich das Label gewonnen hat. Und das meint schon was. Aber wie gesagt, es gibt alle diese Bio-Label, diese unendliche Labels eigentlich, alles muss jetzt labelliert werden. Wir sind so ein bisschen gemischt über das Thema, weil wenn du eigentlich die Fischer kennst, die klein sind und die keine Zeit oder kein Geld da drin investieren wollen, ein Label zu machen, weil eine Biozertifizierung muss man eigentlich mindestens 3 Waren so warten, bevor man das hat. Das ist auch viel Geld, das investiert sein soll. Das ist auch viel Zeit. Und für kleine Fischer ist das eigentlich auch vielleicht zu viel oder manchmal zu viel. Deswegen, wenn wir gehen in dieser Richtung eigentlich, dass wir die Fischer kennen. Wir wissen, mit welcher Methode, Fangmethode, die alle so nachhaltig sind. Die fischen so mit Leinen, die fischen mit Kiemennetze, mit Reusen, manchmal auch die Seeigel oder die Jakobsmuschel, die wir verkaufen, sind auch handgetaucht. So, das für die Umwelt ist schon krass. Das meint, es gibt eigentlich keinen Kontakt mit dem Grund. Es ist nur ein Hahn, der auf dem Seeigel geht und dann ist alles so für die Umwelt und die Biosphäre ist eigentlich super. Und deswegen, wenn wir das alles kennen, dann der Fisch ist eigentlich gut behandelt, der hat gut gefischt, der ist eigentlich direkt auf dem Kopf geknopft. Das ist schon eine Übung, auf dem Kopf geknopft. Aber so, der Fisch ist eigentlich schon tot und liegt nicht da auf dem Schiff für stundenlang, bis er keine Luft mehr hat und er eigentlich stirbt. So, das ist alle diese Kette, die wir eigentlich lieber unterstützen wollen, als eine Kette, die schon Geld produziert und diese Label einfach nur auf der Bühne stellt.
Ja, vielen Dank für die Ausführung, dass auch nochmal unsere Zuhörerschaft ein bisschen erklärbar macht. Also für alle, die, also MSC, vielleicht das gerade noch als Hintergrundinfo, wurde unter anderem durch Unilever ins Leben gerufen und Unilever ist jetzt ja nicht zwingend bekannt für Nachhaltigkeit und sorgsamen Umgang mit Ressourcen und Tierwohl. Darauf anschließend, ihr schreibt auf eurer Homepage, wir wählen ausschließlich Produkte in E-Plus und E-Wildqualität aus. Für alle, die jetzt nicht unbedingt die Qualitäts- und Fischcracks sind, vielleicht kannst du davon noch ganz kurz irgendwie so 1-2 Worte verlieren.
Ja, eigentlich so E und E-Plus kennte ich auch gar nicht, als ich mit Fischclub angefangen habe. Ich meine, das ist etwas, das wir eigentlich als Privatkunden nicht sehen. Das ist aber für Qualitätsweise ist so, wie würde ich das beschreiben? So E-Plus ist eigentlich ein Fisch, das du in einem Museum eigentlich aufstellen kannst, weil der so schön ist. Es ist so, alles ist pure, die Kiemen sind super rot, Augen sind nicht trüb, so wirklich ganz klar, Fleisch, Konsistenz, alles ist perfekt. Das ist E-Plus-Qualität und das kriegt man eigentlich nur mit nachhaltigen Methoden, weil wenn du eigentlich ein Schleppnetz nutzt, dann sind die Fische eigentlich alles so gekröscht zusammen mit dem Druck, wenn der Netz wieder hochgeht. Und diese Qualität kannst du eigentlich nicht erreichen. E ist eigentlich die zweite beste Qualität. Das kommt eigentlich auch nur mit Leinen gefangen Fang oder nachhaltigen Fang, Low Impact Fang. Das ist eigentlich kleine Imperfektionen, aber die man eigentlich als Privatkunde nicht sehen können. Das ist wirklich so, E und E Plus sind einfach die beste und dann hast du so A, B, C und das ist, das haben wir eigentlich leider in Frankreich gesehen, auf dem Fischmarkt, das wir gemacht haben um 4 Uhr an einem Donnerstag. Es war super kalt auch in Oktober, es war super schön, aber super schön zu sehen. Super interessant, weil du hattest eigentlich der Fang von den kleinen Schiffen, die da war, und der Fang von den großen Schiffen, die eigentlich mit Schleppnetz so fangen. Und dafür ein Turbo zum Beispiel, da hast du eigentlich diese großen Marken auf dem Rücken, die Augen sind einfach komplett trüb und du siehst eigentlich schon, dass der Fisch so mega viel Stress gehabt hat, als er Stress und bestimmt auch Schmerzen gehabt hat, als er gekröscht war in diesem großen Schleppnetze. So, da kannst du eigentlich die Qualität unterscheiden, aber man muss eigentlich im Kopf behalten, E und E Plus ist das eigentlich die beste Qualität, die du auf dem Markt eigentlich finden kannst.
Und kannst du auch nochmal erläutern, also auch bei Fisch geht es natürlich auch um Saison, ne? Also ihr verkauft natürlich nicht jeden Monat dasselbe. Und dann, wir hatten das auch schon, bitte erläutern nochmal, wie richtig ist dieser Satz Austern nur in den Monaten mit R hinten?
Genau, das ist eigentlich ja zwei Themen, die eigentlich sehr viel gefragt sind und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich werde vielleicht mit den Austern anfangen, weil wir eigentlich mit Austern geboren sind, Fischclub oder Austernclub damals. Das ist eigentlich so, dass viele Leute auch in Frankreich denken, dass die Austern nur in den Monaten mit R eigentlich gegessen sein können. Das ist eigentlich nicht wahr. Das meint, dass im Sommer ist eigentlich die Saison, wo die Austern sich verpflanzen. So, wenn man eigentlich die züchtet, weil die eigentlich hauptsächlich gezüchtet sind, sie sind ein bisschen milchiger im Sommer. Das ist eigentlich eine Geschmackssache. Viele Leute mögen das nicht, wenn sie ein bisschen mehr milchig sind. Unsere sind leicht eigentlich milchig und ich mag die persönlich lieber, wenn sie milchig sind. Meine Mutter isst sie eigentlich gar nicht, wenn sie milchig sind. So, das ist eigentlich auch in derselbe Familie. Das kann auch zu Unterschiede führen. Aber ja, das ist eigentlich nicht so wahr. Das ist nur eine Geschmackssache, das zu einem Spruch eigentlich gemacht wurde. Man kann eigentlich die Austern im Sommer auch essen. Man muss eigentlich auch aufpassen, weil im Sommer ist es heißer draußen. Man muss eigentlich aufpassen, dass die nicht sterben und dass man eigentlich nicht dadurch eigentlich krank ist. Wenn die so frisch wie 48 Stunden zum Beispiel, das ist okay. Aber das hängt davon ab, wo man die Austern kauft. Die Austern können auch sehr viel länger auf der Theke bleiben oder in der Kühlschrank und man weiß eigentlich nie, ja, wie lange die eigentlich da waren. Deswegen, wie Vincent eigentlich das gesagt hat, wir sind so transparent wie möglich. Wenn wir eigentlich die Austern anbieten, sind sie immer so frisch, wie dass sie eigentlich verkauft sein können und dürfen. So, das ist eigentlich so für Austern. Und ja, ich könnte eigentlich mehr in Details gehen, aber das, ja, vielleicht das nächste Mal. Und für die Fische, Meeresfrüchte, ja klar, gibt es eigentlich eine Saison. Das hängt davon ab, wann sie sich verpflanzen, wann sie eigentlich die Eier legen und so. Zum Beispiel Hummer und Languste aus der Bretagne kann man eigentlich nicht fangen zwischen Mitte Januar und Ende April, Ende Mitte April. Die Seeigel, Jakobsmuscheln sind eigentlich ungefähr so, ja, Oktober bis der 15. April eigentlich für den Seeigel. Die Jakobsmuschelnsaison, das ändert sich jedes Jahr im Vergleich zu dem Stock und alles. Ja, die Fische migrieren, die Fische haben auch so ein Leben. Es gibt so Januar zum Beispiel auch sehr viele Fische, die sich verpflanzen. So, das ist auch so, dass der Fischfang eigentlich ein bisschen runter geht für diese Periode, für die kleine Schiffe. Und ja, im Sommer werden wir auch zum Beispiel Thunfisch aus einem kleinen so Schiff, der Sakana in der Bretagne, in Le Guilvinec, kriegen. So Thunfisch, Bonito, weißer Thunfisch, das fängt an so im Juni ungefähr und endet in Oktober. Das ist schon interessant zu sehen. Schwertfisch ist auch so ein Fisch, das man eigentlich nur in der Atlantik im Sommer fängen kann. Was noch? Adlerfisch ist auch so ein Fisch, das nur im Sommer erhältlich ist. So, das ist eigentlich so, dass wenn das nicht verfügbar ist, fischen eigentlich so, fangen unsere Fische die Spezien nicht, weil die eigentlich nicht im Meer sind oder nicht verfügbar sind und die wissen eigentlich genau, wo sie eigentlich fangen sollen, um der Bycatch so viel zu reduzieren wie möglich. Und wenn du eigentlich mit Leinen fängst, dann kannst du eigentlich die Fische auch direkt wieder im Meer schmeißen, wenn die zu klein sind und die werden schon ein spannendes Leben noch führen. Ja, für die Saison, das ist eigentlich, was ich sagen würde. Wir haben auch, das ist auch interessant, als wir da in Oktober waren, in Frankreich, wir haben auch viel mit den Herstellern, den Fischern hauptsächlich gesprochen und die haben uns gesagt, dass, ja, das ist eigentlich, Thunfisch war letztes Jahr bis Ende November verfügbar, was normalerweise nie der Fall ist. Also das ist schon, die Saison verschieben sich sehr. Und das kann man auch so Erderwärmung und alles mit der Erderwärmung zu verbinden. Das geht eigentlich schon schnell. Und das kann man auch, so das muss man auch darauf achten, dass die Saison noch wieder respektiert sind, obwohl die eigentlich verschoben wurden. Und dafür vertrauen wir eigentlich die Fischer, mit denen wir arbeiten. Das ist schon, deswegen arbeiten wir so eng zusammen, so eine Verbindung, weil wir vertrauen eigentlich, was sie sagen. Wir kriegen auch Informationen von anderen Quellen, ja klar. Aber die sind die Experte, die wissen schon und wir vertrauen die direkt.
Wie ist das in der Kommunikation mit euren Gästen oder Kunden? Also wir kommen ja aus einer Gesellschaft, wo eigentlich alles 24/7 das ganze Jahr irgendwie am Start sein muss und sollte. Also das ändert sich gerade so ein bisschen, aber stoßt ihr da auf absolutes Verständnis, wenn ihr jetzt sagt, sorry, das hat jetzt einfach keine Saison? Oder gibt es da auch schon manchmal so ein bisschen komische Fragen?
Ja, es gibt immer komische Fragen. So von privaten Kunden kann ich gut nachvollziehen, weil es so viele verschiedene Informationen gibt, von so vielen Quellen, die immer unterschiedlich sind und du weißt nicht mehr, wer du eigentlich vertrauen sollst. Wir haben eigentlich schon mit Maria über diese Seaspiracy-Documentary gesprochen, was ja ich eigentlich gut finde in einem Weg, weil das hat die Meinungen geweckt, ein bisschen die Leute auch gezeigt, dass alle, die Fischfang ist nicht gut, das ja, braucht man vielleicht kein Dokumentär dafür, aber schon, weil ja, diese Industriefang muss man eigentlich verändern, so dass wir eigentlich Fisch in der Zukunft haben, das ist uns klar. Die schlechte Sache ist eigentlich, dass die Lösung, die richtige Lösung nicht gezeigt haben oder die Zwischenlösung. Es gibt eigentlich nicht nur die Industriefang und dann gar kein Fisch essen. Es gibt auch alle diese Leute, die auch einen Unterschied machen wollen, ein großes Unterschied eigentlich, diese kleine Fischer, die auch die gute Sache machen, die gute Methoden nutzen, die wirklich die Saison kennen, die eigentlich nur so am Tag zum Meer fahren, die können eigentlich mit einem kleinen Schiff nicht fahren, wenn das Wetter nicht gut ist. Das ist auch so ein Problem mit Kleinfang, weil manchmal sind die Produkte auch nicht verfügbar, weil es zu gefährlich für den Fischer war. Und das meint auch, dass sie eigentlich nicht weit weg von der Küste gehen können und die kennen eigentlich alles. So, dieser Dokumentar hat uns auch gezeigt, dass wir mehr und mehr mit den privaten Kunden eigentlich sprechen müssen, die wir eigentlich, wie du gesagt hast, Vincent, das ist auch interessant, die Leute vertrauen uns und wir bleiben so transparent, dass sie eigentlich alle die Fragen stellen können und wir können die alle antworten. Das meint es, wenn ein Kunde so wirklich wissen will, woher sein Fisch kommt, was so wie er gefangen wurde, wann er gefangen wurde, alles kann man eigentlich erklären. Und das ist schon wichtig. Unsere Teams sprechen eigentlich viele verschiedene Sprachen, so Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch. So das ist eigentlich, alle diese Sprachen kann man eigentlich nutzen, um sich zu unterhalten. Wenn die privaten Kunden zum Shop kommen bei uns, suchen sie eigentlich nicht nur einen Fisch, aber auch eine Empfehlung, eine Beratung einfach. Und wenn die vielleicht zum Beispiel oft kommen, um derselben Fisch zu probieren, dann kommen wir ins Gespräch mit denen und sagen, okay, ihr kennt eigentlich die Dorado-Gräse schon gut, das ist schon das dritte Mal in 3 Wochen, dass ihr das kauft. Was denken Sie über eine schöne Meeresche zum Beispiel? Das ist eine sehr gute Alternative zum Wolfsbarsch, das ist auch wunderbar, aber nicht so bekannt. So, deswegen sprechen wir immer mit den Kunden, falls ein Fisch nicht verfügbar ist, dann, weil es nicht die Saison, dann erklären wir einfach. Und die Leute verstehen das jetzt. Am Anfang waren die Leute vielleicht ein bisschen verwirrt, weil ja, es gab eigentlich keinen Lachs auf der Theke. Und in Deutschland, auch so in Frankreich, das immer so der sie waren eigentlich erschrocken für ein paar, so was, kein Lachs, aber was können wir essen? Die andere Fische kenne ich nicht, aber das ist eigentlich nur das. Ja, niemand kennt eigentlich die Fische, die man nicht selbst zu Hause gekocht hat oder dass die Mutter oder dass die Familie gekocht hat. So, ja, viel Gespräch einfach mit den privaten Kunden und auch mit den Restaurants einfach, weil wir machen eigentlich umsatzweise 50% Restaurants und 50% private Kunden in den Läden. Und wenn wir eigentlich die, so, ich kümmere mich selbst als Fisch, so als der Verkaufer um das Gastro-Programm und das ist auch viel, viel kommunizieren. Ich meine, auch die Chefs sind auch verwirrt. Ich meine, es gibt ein paar, die schon die Zähne ganz gut kennen, weil die selbst an der Küste groß geworden sind oder weil sie eine größere Expertise da drin haben. Aber es gibt auch ja, die eigentlich mehr lernen wollen, die eigentlich auch immer dieselbe Fische auf der Karte für das ganze Jahr haben wollen. Und wenn ich eigentlich mich so für das erste Mal vorstelle, wir treffen uns immer persönlich oder telefonisch, wenn das wirklich nicht möglich ist. Aber ich will immer ein Gespräch führen am Anfang, wirklich zu verstehen, was der Chef braucht, was wir, um zu erklären, was wir anbieten können. Und dass der Chef eigentlich versteht, dass die Fische eigentlich nicht dieselbe Größe haben werden. So, wir werden eigentlich nie so Meeresche für genau 900 Gramm haben. Das wird vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Das kann man immer so so bestellen einfach. Aber wenn die Makrele zum Beispiel nur 150, 300 Gramm war und der Chef will unbedingt 300, 500 Gramm, dann was kann man machen einfach, der Meer hat uns kleinere Versionen, kleinere Makrelen eigentlich gegeben. Das ist eigentlich so. Und Es ist eigentlich so, dass wir sehen, dass die es gibt mehr und mehr Küchenchefs, die uns auch damit vertrauen. Das dauert immer länger. Aber die eigentlich ihre Karten jetzt verändern. Und die wollen eigentlich jetzt, keine Ahnung, Fisch des Tages, Fisch der Woche einfach schreiben, anstatt ein bestimmtes Fisch auf der Karte schreiben, sodass wir ein bisschen flexibel auch mit dem Fond sein können mit dem Einkauf. Und ja, es gibt einfach ein paar Chefs, die uns am Anfang kontaktieren. Ja, ich will unbedingt Thunfisch. Es ist Januar. Wir haben eigentlich keinen Zugang dazu. Das kommt eigentlich aus Meeren, die mit denen wir gar nicht arbeiten, weil es überfischt ist, Pazifik zum Beispiel für Thunfisch. Und wir erklären einfach. Und wenn der Chef eigentlich verstehen will, weil es auch so muss auch verstehen wollen, dann sagt er, okay, dann was ist eine Alternative? Was könnte ich eigentlich nutzen für mein Gericht? Ich suche eigentlich einen Fisch für ein rohes Gericht oder für ein leicht gekochtes Gericht mit so und solche Soße. Und dann sind wir eigentlich da auch, um den zu beraten. Das ist eigentlich so, dass wir nie einen Küchenchef eigentlich ohne Beratung lassen. Wir senden einen Newsletter jede Woche auch zu den Küchenchef, um zu zeigen, okay, was ist eigentlich da diese Woche, was werden wir ab nächsten Monat oder nächste Woche kriegen, was können wir nicht mehr kriegen. Zum Beispiel ab 15. April war die Seeigel- und Jakobsmuschel-Saison eigentlich zum Ende. So, die Küchenchef müssen, wenn sie mit uns weiterarbeiten wollen, müssen eigentlich eine andere Karte machen oder ein anderes Gericht. Und das funktioniert mehr und mehr, weil die private Kunden eigentlich diese Wille haben, so saisonale Produkte zu kriegen. Und die Restaurants müssen, so wenn sie eigentlich auch die Kunden behalten wollen, müssen sie auch ihre Karte vielleicht verändern, sodass es mehr zu den Fragen der Kunden eigentlich passen kann.
Was ich sehr spannend fand, war auch der Punkt mit dem, man sollte dieses Bashing nicht betreiben. Also dieses, klar, Thunfisch ist überfischt, aber es gibt noch Möglichkeiten, ihn zu fischen. Und wenn man komplett auf Thunfisch verzichtet, beziehungsweise wenn man sagt, okay, das geht gar nicht mehr, dann nimmt man ja auch die Lebensgrundlage für eben eure Fischer. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo eine der letzten Fragen jetzt zu dem noch, ihr wollt ja auch so ein bisschen Fisch Nose to Tail verkaufen, also quasi den ganzen Fisch, und ihr verkauft ja auch, glaube ich, Fischköpfe. Und wie kommt das bei eurer Otto-Normalkundschaft an? Also jetzt weniger der Gastronom, sondern wie kommt das Thema ganze Fische auch bei euren Kunden an? Wie unterstützt ihr da auch vielleicht irgendwie mit einer Rezeptidee für Köpfe oder Flossen oder?
Ja, das möchten wir eigentlich so sehr entwickeln. Es gibt ein paar Küchenchefs, die eigentlich alles benutzen. Was wir eigentlich immer unterstützen, ist dieser so Kauf von ganzen Fischen, weil für privaten Kunden und für Küchenchef, das ist eigentlich auch zu realisieren, was ein Fisch ist, so was wir eigentlich fischen, weil es gibt auch für viele privaten Kunden eigentlich gar keinen Fisch, es gibt nur Filets. Lachs ist zum Beispiel, wer hat schon einen Lachs auf einer Theke gesehen? Es gibt eigentlich viele Leute, die auch Fisch essen, aber die gar keine Ahnung haben, was es aussieht, wenn es ganz ist. Und deswegen sind eigentlich auf unseren Theken, wie du gesagt hast, die ganze Fische, das ist uns sehr wichtig. Wir können die gerne für die Gäste filetieren. Wir verkaufen auch die Köpfe und Knorren, so die Geräte einfach zu den Kunden. Das kann man auch, es gibt eigentlich private Kunden, die eine schöne Bouillabaisse machen wollen. Deswegen haben wir das Schuppen, haben wir auch zu einem Michelin-Stern-Restaurant in den letzten Wochen auch verkauft, weil sie auch diese Chips machen wollen für ein Rezept. Das ist eigentlich ja super spannend, weil ja das macht niemand, und als er uns eigentlich angerufen hat, hatten wir auch gesagt, ja, Schuppen, ja, warum nicht? Und wir waren die Ersten eigentlich, die bereit waren, das zu machen. Und für Küchenchefs, die eigentlich auch gar keine Ahnung haben, wie man einen Fisch filetiert, man kann auch, unser Chef Francisco, Küchenchef Francisco zum Beispiel, der hat schon 15 Jahre Erfahrung oder mehr in der Küche, in verschiedenen Restaurants. Unser Fischverkäufer hat auch 15 Jahre Erfahrung in Fischgeschäfte. So, wenn die Küchenchefs eigentlich Fragen haben, sage ich immer, wenn Sie wollen, können Sie eigentlich bei uns kommen und unser Küchenchef oder unser Fischverkäufer erklärt alles, macht mit euch eigentlich, filetiert einen Fisch, und so, dass die Küchenchef auch vielleicht ein bisschen lernen. Es gibt ein paar, die auch uns viel zu lernen haben, aber es gibt auch die anderen, die auch mehr Richtung so Zukunft, Richtung Nachhaltigkeit, Richtung so ganze Fische gehen wollen. Und die brauchen eigentlich manchmal ein bisschen Unterstützung, weil die diese Welt eigentlich nicht so gut kennen. Die sind genutzt, ja, diese Filets zu kaufen, was auch manchmal, wenn man ein großes Restaurant hat oder wenn man eine Eröffnung von einem Restaurant hat, muss man sich auch konzentrieren auf man, ja, auf was man eigentlich machen kann oder, und es gibt ein paar Restaurants, wir verkaufen auch Filets zu Restaurants, wenn die das brauchen, von bestimmten Fischen. Es gibt eigentlich viele Fische, wo es eigentlich kein Filet sein kann, aber Schellfisch zum Beispiel ist eins, was sehr gefragt ist. Seehecht ist auch super und das ist auch direkt von unseren Fischern oder von unseren Partner eigentlich filetiert. So, die kommen direkt filetiert und das kann eigentlich für Anfang das Restaurant sehr praktisch sein. Du nimmst das Filet, du schneidest das und dann ist schon bereit und du bist auch sicher, dass der Qualität stimmt. Aber das ist insgesamt viele Kommunikation. Ich meine, es ist viel Gespräch und ich sage immer, ja, zögere nicht einfach die Fragen zu stellen, einfach ins Gespräch zu kommen. Und es gibt eigentlich so viele Sprachen jetzt, dass bei uns gesprochen ist, dass man eigentlich alle beraten können. Und das ist auch die gute Sache, weil dann man spricht eigentlich in seiner Sprache oder in einer Sprache, wo man eigentlich bequem sprechen kann über die Produkte und da versteht man eigentlich viel mehr.
Nochmal für alle, die es gar nicht so auf dem Schirm haben, also wie gibt's euch aktuell? Fischclub ist aus Berlin, ist in Berlin, ihr habt auch 2 Theken für private Kunden, du hast schon gesagt, 50% geht auch an die Gastro. Die Schuppenchips interessieren mich jetzt natürlich brennend. Vielleicht darfst du auch noch verraten, welches Restaurant die machen möchte, damit die Leute da vielleicht mal naschen gehen können. Darfst du sagen?
Das ist ja Roots Restaurant.
Ah ja, das einzige 3-Sterne-Restaurant der Stadt. Ja, super. Also gleich genau. Mal den Tisch reserviert. Alle, die sich das aber vielleicht nicht leisten können, du hattest auch schon verraten, ab nächster Woche gibt's eine temporäre Pop-up-Restaurant-Adresse in Berlin. Da kannst du vielleicht nochmal kurz was zu sagen. Und für alle anderen, die leider nicht in Berlin sind, so wie der Vincent, ihr habt auch noch einen Webshop geplant. Also macht doch nochmal ganz kurz Werbung für euch.
Ja, genau. Das sind eigentlich viele, viele spannende Pläne. So, wir haben auch in Wilmershop in Charlottenburg schon so eine Fischdecke und eine Küche. Das wird sich ab 4. Mai eigentlich verändern. Wir werden mehr so Richtung Sardinenshop oder so Sardinenshop gehen. Nicht so viele oder gar keine frische Fische mehr anbieten. Vielleicht eine kleinere Karte, das muss man noch besprechen, weil, wie Maria gesagt hat, wir öffnen nächste Woche und wir sind super, super gespannt darüber, ein Summer Residency, so ein Pop-Up-Restaurant. So Pop-Up mag ich nicht, weil es wirklich so manchmal 1 oder 2 Datum, aber das ist wirklich ein Restaurant, das ab dem 4. Mai bis Ende Juli eigentlich geöffnet sein wird. Wir werden da abends, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag abends geöffnet sein. Und am Samstag ab 12 bis 22 Uhr oder so, am Sonntag für Brunch werden wir geöffnet sein. So, das ist ganz, ganz spannend auch, dass unser Küchenchef eigentlich endlich eine Bühne hat und dass, wie ich denke, dass wir auch mit Maria darüber gesprochen haben, dass die Leute auch die Fische und die Meeresfrüchte eigentlich essen können und dass es auch Ideen geben kann. Ich meine, das ist immer das Ding, dass wir eine Bühne für unsere Produkte haben. Klar, wir wollen ein Restaurant haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen, dass unser Küchenchef auch Spaß hat. Aber wir wollen auch, dass die Leute auch mehr über Fisch lernen. So, alle die Produkte werden eigentlich immer von unseren Hersteller, unseren Fischer kommen. Und es wird eigentlich viele Möglichkeiten sein, mit der Bedienung zu sprechen, mit den Kellnern, mit dem Küchenchef, so dass man immer und immer neue Sachen über Fische und Meeresfrüchte lernt. Und das ist eigentlich so, ja, schon, wir sind schon gespannt. Und ja, wie du gesagt hast, Maria, wir haben eine neue Webseite jetzt seit ein paar Wochen. Wir entwickeln schon, ich denke, dass in den nächsten Wochen sollte eigentlich rausgehen soll, ein Webshop, so, wo man eigentlich seine Produkte so vorreservieren kann, direkt aus der Theke. Oder direkt bestellen kann. So, wenn man eigentlich, keine Ahnung, einen Wolfsbarsch will oder ein Turbot oder so und man sicher sein will, dass der Turbo eigentlich für sich selbst so kommen wird, kann man theoretisch in der Zukunft auch direkt bei uns bestellen. Das können wir schon machen via E-Mail oder via Instagram. Aber wir werden eigentlich diese Lösung haben, so dass die Leute direkt von dem Meer, von den Fischern, die Produkte kaufen. Und für die, die eigentlich so deutschlandweit leben, werden wir auch bald eine Lösung haben, um Fisch via Post zu senden. Wir können schon das machen mit GoExpress. Es ist schon die beste so Bedienung, die beste Service, die wir gefunden haben für so ja, Postsendung oder Postzustellung. Und wir können das schon machen. Wenn jemand Interesse hat, kann er uns einfach kontaktieren und wir können ja den Fisch direkt zur Tür liefern.
Das ist super, weil Maria hat schon erwähnt, ich sitze ja hier in München. Klingt alles mega spannend. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 2 Monate dann irgendwie mal den Weg nach Berlin wieder finde und dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei, gesneakt in euer Pop-up. Yves-Marie, vielen Dank schon mal bis hierher. Wir enden ja in der Regel mit unseren Future-Fragen und auch du darfst sie einmal kurz beantworten. Die erste Frage, was hast du als letztes gegessen?
Als letztes gegessen, das war eigentlich, ich nehme kein Frühstück, das ist immer den Tag vorher. Was habe ich gegessen? Das war eigentlich Belitzer Spargel, weil das ja die Saison ist und die Spargel wirklich eigentlich am besten gedämpft und ein Filet von Knurren, was auch ja, was auch auf der Artikel steht, das eigentlich mehr bekannt für Suppen ist. So Bouillabaisse ist eigentlich fast immer mit Knurren gemacht. Aber ich mag die einfach als Filet kurz in einer Pfanne. Und das habe ich gestern Abend gegessen.
Sehr cool. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ich weiß, dass es eigentlich schon mehrmals zitiert wurde, aber ich würde eigentlich für die Algen gehen. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir arbeiten da mit einer Herstellerin eigentlich oder ja, Züchterin, so die züchtet nicht, aber die, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, Scarlett Lecor, die arbeitet in Le Guilvinec und eine spannende Frau, die ist immer so jeden Tag um 4 Uhr wach, geht mit ihrem kleinen Schiff um ihr Netz da zu liegen, ein paar Stunden, dann geht sie zurück zum Hafen, trinkt einen Kaffee und dann macht sie den Markt, wo sie ihre Fische verkauft und nachmittags ja, nimmt sie eigentlich die Algen direkt aus dem Meer. Die hat eigentlich alle die Autorisierung, da ist eigentlich in Le Guilvinec die so die sauberste Wasser oder ein Wasser, das von der Regierung eigentlich gestempelt wurde als so super sauber und da fängt sie eigentlich alles an, so die nimmt so Kombu Royal, Kombu Nori, Haricot de Mer, Meersalat oder so und wir haben die eigentlich in Oktober getroffen. Es gibt eigentlich auch ein BBC-Artikel über sie, das eigentlich letztes Jahr rausgegangen ist. Und die hat uns alles über die Algen erklärt und es ist so spannend, was man eigentlich damit machen kann.
Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
Das ist eine ja echt schwierige Frage. Es gibt für mich 2 Wege, so einfach seinen Konsum reduzieren, vielleicht auch besser aufpassen, was man kauft, so dass die kleinen Hersteller eigentlich nicht alle verschwinden werden. Das ist schon die Hauptsache, weil so wie es geht, so die Fischer zum Beispiel, ich spreche über die Welt, die ich jetzt mehr kenne, aber die Fischer gehen immer zur Rente und es gibt weniger und weniger Fischer, die eigentlich anfangen mit einem neuen Schiff. Es gibt schon ein paar, aber es gibt weniger und weniger kleine Schiffe. Und ja, die Industrie geht immer auch größer. So, das ist schon aufpassen, was man eigentlich kauft, wo man das kauft und in wie viele Menge. Weil wenn man eigentlich immer von der Industrie etwas kauft, dann wird man eigentlich nur diesen Industriesektor unterstützen. Wenn man eigentlich ja den kleinen Fang so direkt an dem Schiff oder direkt an den Markt oder so kauft, das ist schon besser, das unterstützt diese kleinere Sektor und das gibt auch vielleicht eine Wille für die nächste Generation drin zu arbeiten. Und dann, ich denke, das ist auch ja weniger Essen, das ist uns klar. Ich meine, ja, vielleicht kann man nicht jeden Tag ein Stück Meeresche essen, aber vielleicht so 2-mal pro Woche und dann mehr Gemüse. Ich meine so, ja, ich achte immer auf meinen personellen Konsum, auf wo die so Gemüse herkommen. Und wenn man eigentlich das auf dem Markt kauft, wenn das aus der Region Brandenburg, wenn das in der Saison ist, das ist schon spannend.
Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema? Also Instagram-Account, TikTok, Buch, Film, was auch immer?
Ja, genau, das habe ich eigentlich so immer Fischclub folgen, das ist uns klar. Nein, aber ich habe darüber eigentlich mit Margot noch, unsere Geschäftsführerin, gesprochen gestern, und ich wollte eigentlich, und ich habe das Buch hier genommen, sodass ihr nicht die anderen das sehen können, aber das ist eigentlich Christopher Coutenceau, das ist ein 3-Michelin-Stern-Restaurant Küchenchef eigentlich, der in der Nähe von La Rochelle lebt, und der ist auch Fischer und Koch, so Küchenchef, und der hat so dieses Buch Les Saisons de l'Océan, das ist leider auf Französisch, aber ja, Franzosen mögen auf Französisch sprechen, das ist aber so, dass er eigentlich in diesem Buch über viele verschiedene Spezien, so von Meeresfrüchte, von Algen, von Fische eigentlich spricht, und er weiß, worüber er spricht, weil der selbst eigentlich Fischer ist, so der kennt die Saison, und der macht, denke ich, ein spannendes Job damit. So Christopher Coutenceau, Les Saisons de l'Océan, und ich würde auch noch über, so das ist auch ein französisches Projekt, aber es heißt Poiscaille, und das ist eigentlich eine Firma, die in Paris eigentlich basiert ist, die machen eigentlich, was wir machen, die arbeiten direkt mit den Fischern und verkaufen die als Paket zu den Leuten direkt, ganz ungelehrt, aber mit Videos und so, so dass die Leute wirklich lernen können, wie man einen Fisch vorbereitet, wenn man eine ganze Dorade fischt zum Beispiel, was macht man damit?
Dann die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
Ich denke schon ja, weil wenn nicht, dann warum sprechen wir alle zusammen? Aber das ist schon, ich denke, dass man soll auch nicht immer über die schlechte Sachen eigentlich sprechen, weil immer so, keine Ahnung, ein Film über die Zukunft ist immer so eine Zukunft, wo alles grau ist, wo nichts mehr zum Essen gibt, wo die Leute sterben, wo die Pandemien da sind und alles. Das muss man auch vielleicht im Kopf halten, aber man muss eigentlich, wie ihr macht, über die gute Projekte sprechen, die Leute, die wirklich einen Unterschied machen, so dass mehr und mehr Leute eigentlich Beispiele haben, von was wir eigentlich gut machen können, wie man eigentlich gut kaufen kann, wie man eigentlich sein Leben vielleicht ein bisschen verändern soll, um ja eigentlich einen großen Unterschied am Ende zu machen, so dass alle eigentlich Botschafter von der Nachricht eigentlich sind, und es ist eigentlich nur durch Kommunikation, durch Treffen, durch viel Hören, viel Lernen, wir sind zu retten, auf jeden Fall, nicht nur uns, aber alle, aber ja, und ich denke, dass es eigentlich in die gute Richtung geht.
Sehr cool. Das ist schön, dass wir auch in diesen Zeiten noch positiv nach vorne blicken. Yves-Marie, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights im Fischbereich. Da bin ich auch gar nicht so firm drin. Spannend, und ich hoffe, dass wir uns alsbald mal auch real sehen bei 1, 2, 8, 12 Austern.
Ja, genau. Danke dir, Yves-Marie. Merci beaucoup. Vielen
Dank. Ja, mit Plaisir.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.